Ich soll ja sprechen über Leiterschaft. Das tue ich auch gerne. Das ist eines meiner Hauptschwerpunkte in meinem Dienst. Aber gleichzeitig habe ich auch empfunden, ich muss das Thema ein bisschen erweitern. Und es geht nicht nur um gesunde Leiterschaft. Könnt ihr mich hören, ja? Ja? Vielleicht kann man den Monitor ein bisschen aufdrehen, dass ich mich auch noch hören kann. Bisschen nur, klein bisschen mehr. Also Leiterschaft, gesunde Leiterschaft. Aber die gesunde Leiterschaft bewegt sich im Kontext der gesunden Gemeinde. Und gesunde Leiter werden gesunde Gemeinden hervorbringen. Und der Fokus ist nicht Leiterschaft, sondern der Fokus, mindestens heute Abend für den Start, um diese ganze Thematik ein bisschen anzugehen, ist der Herr der Gemeinde. Der Herr der Gemeinde. So, ich habe vor, heute Abend vom Wort Gottes euch zu erinnern an Gottes Gedanken und Gottes Plan über Gemeinde. Und da werden wir dann einfach eine allgemeine, wichtige Grundlage sehen im Worte Gottes, von der aus wir dann auch solche Fragen dann wie Leiterschaft dann morgen angehen können. Ich habe vor, wahrscheinlich doch morgen Vormittag, nach der Lehre dann Zeit zu geben für Fragen. Ich liebe das, dass Fragen gestellt werden. Das hilft erstens euch. Wer nämlich fragt, wird sich klar, was er noch nicht verstanden hat. Und das hilft mir auch, um vielleicht auf bestimmte Dinge dann noch spezifisch einzugehen. Und einfach der Gewinn ist sehr viel größer, als wenn es einfach nur eine Einbahnstraße ist. So von dem, was gesagt ist und von dem, was nicht gesagt ist, zum ganzen Thema Leiterschaft, habt ihr die Gelegenheit, dann morgen nach der Lehre Fragen zu stellen. Die könnt ihr aufschreiben, könnt ihr aber auch spontan stellen. Das ist mir egal, aber aufschreiben hat den Vorteil, dass man auch anonym, inkognito Fragen stellen kann. Und das kann manchmal auch ganz hilfreich sein, dass eine Frage gestellt wird, ohne dass jeder gleich weiß, von wem diese Frage ist. So, ihr habt die Gelegenheit dann morgen, aber nach der Lehre dann. Ich weiß nicht, wie das so geplant ist. Mit dem Mittagessen gibt es da einen Zeitplan, wann das da diese Küche, in der du da tätig bist? 13 Uhr, ja. Das gibt uns ja viel Zeit. Um 10 kommen wir zusammen. Das gibt uns Zeit, ja. Und wenn wir nicht durchkommen mit den Fragen, dann schaue ich, dann würden wir sogar auch dann noch am Abend dort etwas hineingehen. Okay, jetzt gehen wir in das Wort Gottes und ich beginne mit einer ganz grundlegenden, aber ganz zentralen Aussage, die Paulus macht über das Wesen der Gemeinde. Um das vorweg zu sagen, wir haben deswegen so viele Probleme und so viel Durcheinander in der Gemeinde, weil wir das Wesen der Gemeinde so wenig verstehen. Und weil so viele Leute verschiedene Dinge unter Gemeinde verstehen und verschiedene Dinge auch beabsichtigen mit Gemeinde. Und verschiedene Vorstellungen, verschiedene Erwartungen und verschiedene Ansprüche an Gemeinde haben. Und wir dürfen bei dem ganzen Thema nicht vergessen, es ist die Gemeinde des Herrn, sie gehört ihm und er hat Ansprüche. Und die sind wichtiger als unsere Ideen und unsere Wünsche und unsere Vorlieben und wie wir das alle so gerne hätten. Es geht um ihn, er baut die Gemeinde und Paulus beschreibt hier in Epheser Kapitel 2, er beschreibt dort eine ganz zentrale Funktion von Gemeinde. Und ich lese einmal hier 21, 22. In ihm, in Christus, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Gott will ein Haus haben. Gott sucht einen Ort, wo er wohnen kann. Nicht nur ab und zu mal kommen kann, sondern wo er wohnen kann und von wo aus er dann regiert. Und zwar nicht nur über seinen Kindern, sondern aus der Gemeinde heraus. Dann auch anfängt, jetzt schon zu regieren in der Welt. Das Zepter der Macht Gottes wird ausgestreckt aus der Gemeinde. Das wird aber erst dann anfangen, wirklich zu passieren, wenn die Gemeinde wird. Nach dem Plan Gottes, nach den Vorstellungen Gottes. Und da haben wir sehr viel zu lernen, wir haben sehr viele Schritte zu gehen und wir sind in einer ganz spannenden Phase der Heilsgeschichte. Und ganz bedeutende Dinge geschehen in unserer Zeit, die nicht sehr, sehr dramatisch sind, die nicht sehr sichtbar sich auswirken, die aber von ganz, ganz großer Bedeutung sind. Und entweder der Heilige Geist ruft Gläubige zurück zum Plan Gottes, oder wir finden unsere eigenen Pläne und wir werden unsere eigenen Dinge bauen und wir werden etwas bauen, was wir Gemeinde nennen, was weit, weit, weit weg ist von den Ideen Gottes. Und alles wird da sein, aber nicht die Gegenwart Gottes. Nicht die Gegenwart Gottes. Und wenn die Welt etwas braucht und wenn die Kinder Gottes etwas brauchen, ist es die Gegenwart Gottes. Die wirkliche, heilbringende, heilsame, aufbauende, kraftgebende, ehrfurchtgebietende Gegenwart Gottes. Und die kann nicht einfach so kommen, sondern da muss etwas in unseren Herzen geschehen und da muss eine Sehnsucht entwickelt werden. Und wir haben einen hohen Anteil daran, dass das entwickelt wird. Und wir haben sehr viel Möglichkeit und Spielraum, diesen Hunger, den Gott in uns wirken will, zu verhindern. Und wir müssen so aufpassen und wir müssen so auf der Spur sein und sagen, Gott, hilf du mir, dass ich nicht in meiner guten Absicht dir im Wege stehe, dass ich nicht dich behindere, sondern dass ich fließen kann und dass ich gebraucht werden kann von dir, dass ich ein Teil bin. Und dieser Tempel, der aufgebaut wird, der geht nicht um mich, der geht nicht um dich, der geht nicht um irgendeinen Namen, es geht um den Herrn selbst, eine Behausung Gottes im Geist. Gottes Sehnsucht war es, seit der Tragödie im Garten bei den Menschen zu sein. Das war Gottes Sehnsucht. Wenn du das Buch schon zu Ende gelesen hast, dann weißt du, wie es aufhört. Die Hütte Gottes bei den Menschen. So endet alles. Und damit beginnt das Eigentliche. Das, was dazwischen gekommen ist, seit der Tragödie im Garten, bis Jesus wiederkommt, das ist ein zeitlich gesehen kurzes Zwischenspiel. Und wenn das Kapitel zu Ende ist, dann beginnt die Geschichte Gottes mit der Menschheit wirklich. Und die wird so anders sein, so vollkommen anders sein, als das, was wir jetzt sehen oder uns auch vorstellen. Und Gemeinde soll auf eine spürbare, sichtbare Art und Weise schon einen deutlichen Vorgeschmack und einen deutlichen Eindruck geben davon, was es bedeutet. Gott wohnt unter uns. Und er richtet seine Herrschaft und seine Ordnung auf. Und mit seiner Herrschaft und mit seiner Ordnung kommt sein Segen. So viele rufen nach dem Segen Gottes. Aber ihr Ziel ist der Segen Gottes und möglichst ohne die Herrschaft Gottes. Und das kann nicht funktionieren und das wird auch nicht funktionieren. Aber wenn die Herrschaft Gottes aufgerichtet wird, wenn die Ordnung Gottes aufgerichtet wird, in der Gemeinde, in den Familien, in den Häusern, dann kommt auch der Segen Gottes. Und Gott will, dass wir genau damals wie Israel nur so strotzen vor Segnungen, um den Leuten zu sagen, schau mal, so ist unser Gott. Und natürlich, das verstehst du, denke ich, wenn ich sage, wir sollen strotzen vor Segnungen, das meint nicht drei Mercedes vor der Haustür, sondern das bedeutet, dass wir gesund sind, dass wir vernünftig sind, dass wir weise sind, dass wir Rat geben können, dass wir Dinge tun, die funktionieren. Dass wir Dinge tun, wo erkennbar ist, das hat die Handschrift Gottes, das riecht nach Gott, das schmeckt nach Gott, das gibt Gott die Ehre. Von Israel wurde prophezeit, dass all die Völker sehen werden, dass der Name des Herrn über ihnen genannt ist. Der Name des Herrn ist genannt über ihnen. Und so soll Respekt und Ehrfurcht und Sehnsucht nach Gott im Land geweckt werden. Die Leute kennen Gott nicht und sie sehen ihn nicht. Aber was sie sehen, ist Gemeinde. Und viele Male ist das der Grund, dass sie sagen, Dankeschön, damit möchte ich nichts zu tun haben. Viele Male, es ist so. Aber das wird anders werden. Es wird anders werden. Und Gott zieht Menschen und überredet sie von seiner Güte und motiviert sie, ihm wirklich alles hinzugeben, alles auszuliefern und ihm zu vertrauen und zu glauben, dass seine Pläne die besten Pläne sind. Und er wird sein Haus herrlich machen. Er wird das tun. Er wird sein Haus herrlich machen. Und dazu ist es notwendig, dass wir sagen, ja, wir brauchen ihn, wir brauchen seine Gegenwart. Und wir dürfen das niemals zulassen, dass wir in irgendwelchen Formen uns festfahren. Und dass irgendwelche Formen dann das Eigentliche sind. Sondern das Eigentliche ist er selber. Ich bin einmal, ich weiß nicht, warum ich das jetzt erzähle, aber ich bin einmal in einer Gemeinde gewesen, da ist etwas sehr Interessantes passiert. Mitten im Lobpreis gab es einen Stromausfall. Es ging gar nichts mehr. Und das war hochinteressant für mich zu beobachten. Die Reaktion der Gemeinde hat meinen Verdacht während dieser Zeit, die sie Lobpreis nannten, bestätigt. Ich fand das alles so unecht und so mechanisch und so künstlich. Und als der Stromausfall war, schauten sich alle ratlos an. Ich sage dir, in einer Gemeinde, wo Herzen sich an Gott hängen und nicht an das Lobpreisteam, da kann der Strom ausfallen, die beten weiter, die merken das kaum, dass da jetzt auf einmal die Soundanlage nicht mehr funktioniert oder irgendwas. Sie bleiben in Anbetung und sagen, gut, Strom ist nicht da, aber der Herr ist da. Aber die, die sich an die Anbetungsteam dranhängen, ja, wenn die nicht mehr funktionieren, ja, was machen wir jetzt? Wir leben von ihm, nicht vom Gottesdienst, nicht von einem Lobpreisteam, nicht von einer Performance. Wir leben von ihm. Und er ist kreativ und lebendig und zeigt sich in immer neue Weise. Wenn er regiert, wenn seine Herrschaft da ist, wenn sein Geist Raum bekommt und wenn wir mitfließen mit seinem Geist, keine Versammlung wird sein wie die andere. Weil der Geist Gottes immer wieder neue Dinge betont und zeigt und den Schwerpunkt legt. Es ist immer wieder anders. Es ist immer wieder anders. Gott will im Hause wohnen. Er will seine Herrschaft aufrichten, um dann auch aus der Gemeinde heraus zu wirken. An den Menschen und an den Mächten der Finsternis. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber mein Job ist im Land zu reisen, kreuz und quer, Nord, Süd, Ost, West, hin und her. Und ich sehe viele Gemeinden. In den letzten 11 Jahren, ich habe sehr, sehr viele Gemeinden gesehen, in Deutschland und anderswo. Und ich kenne ganz, ganz wenige Gemeinden, wo man sehen kann, diese Tatsache, wir leben vor Gott, aber wir haben eine Wirkung in der Kraft des Wortes, in der Kraft des Heiligen Geistes auf Mächte der Finsternis. Und wir wirken auf sie ein und wir herrschen. Ich kenne ganz wenige Gemeinden, die das leben. Wo man merkt, da ist wirklich eine Gemeinde, die geht in Herrschaft. Und das ist die Aufgabe, die wir haben, mit Gott zu herrschen. Das Zepter der Herrschaft Christi soll von Zion ausgestreckt werden, über Städte, über Länder, über Völkerschaften, über Nationen, über Probleme, über Situationen. Und all das wird kommen, wenn die Gegenwart Gottes wirklich unter uns wohnen kann. Und wenn die Gegenwart Gottes kommt, dann kommt sie nur auf eine Art und Weise. Indem unsere eigenen Ansprüche, die wir haben an die Gemeinde, alle hingelegt werden. Und keiner hat mehr die Möglichkeit, die Kühnheit und die Freiheit, die Gemeinde zu gebrauchen oder zu missbrauchen, um sich darzustellen, um sich groß zu machen, um sich zu zeigen. Sondern alle haben nur ein Verlangen, es geht um unseren wunderbaren Gott, es geht um unseren König, es geht darum, dass er geehrt wird, dass er geliebt wird, dass er sich freut über uns. Darum geht es, um nichts anderes. Wir sind dazu da, Gott zu erfreuen, ein Wohlgefallen für Gott zu sein. Wenn die Herrschaft Gottes kommt, wird es ein tiefes Werk geben an den Herzen. Und verborgene Strebungen, ich, meiner, mir, mich. Und wer ist der Größte im Land? Und wer ist der Schönste? All diese Dinge kommen zu Ende. Die kommen erstmal ans Licht und dann kommen sie zu Ende. Weil es kann nur einer König sein. Es gibt keine Konkurrenz im Reich Gottes. Einmal war ich da in der Gemeinde, die hatten 3 Lobpreisbands. Oh, haben die gesalbt gespielt. Aber hinterm Vorhang war Krieg zwischen den 3 Bands. Und warum dürfen wir auf der Konferenz nur einmal spielen und ihr dürft 3-mal spielen? Was ist das? Das Fleisch. Und das Fleisch regiert überall da, wo Jesus nicht regiert. Wo Jesus regiert, ist das Fleisch im Tod. Und wo das Fleisch sich ausbadet und ausbildet und zeigt, da ist nicht die Herrschaft Gottes. Halleluja. Zu einem Tempel Gottes, zu einem Tempel im Heiligen Geist werden wir gebaut. Eine Behausung Gottes, wo Gott wohnen darf und wo er so sehr seine Sehnsucht ist, wo Gott endlich einmal Gott sein darf. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Im ganzen Universum darf er Gott sein. Nur auf diesem Planeten spricht man ihm das Recht ab. Und das ist nicht nur bei den Ungläubigen der Fall, sondern das ist auch viele Male bei denen der Fall, die sagen, ich glaube an dieses Buch, ich glaube an diesen Gott, ich bin Kind Gottes, ich bin errettet. Und er darf nicht regieren. Und wir pressen ihn in Formen und wir machen so unsere Spielchen. Aber wenn Gott kommt, kommt eine tiefe Ergriffenheit und da kommt Buße. Und die Gemeinde ist dazu da, die Weisheit Gottes darzustellen, die Weisheit Gottes zu demonstrieren. Paulus sagt, sie sind eine Demonstration für die Mächte der Finsternis. Davon, wie gesagt, sehen wir bis jetzt ganz, ganz wenig. Im Gegenteil, die Mächte der Finsternis demonstrieren Gott etwas an der Gemeinde. Und das wird anders. Das wird anders werden. Halleluja. Und Gott ruft und Gott zieht uns in seine Wege hinein. Und das bedeutet, dass eine Menge Dinge ans Licht müssen, eine Menge Dinge geordnet werden müssen. Und traurigerweise, nicht alle sind bereit. Viele schreien nach der Gegenwart Gottes und wenn die Gegenwart Gottes kommt. Nicht alle sind glücklich. Nicht alle sind begeistert. Weil nicht jeder kann die Wahrheit über sich selber ertragen. Und dann bricht der Kampf aus und die Schuldzuweisung und die Verschiebung der Schuld und all die Dinge. Lass uns einmal zu 2. Mose gehen und ich nehme hier aus der alttestamentlichen Geschichte einfach eine Parallele zu dem, was heute im Gemeindebau der Heilige Geist betonen möchte. 2. Mose 25, das ist nachdem Israel durch die Macht Gottes herausgeführt wurde aus der Knechtschaft, aus der Gefangenschaft. Sie wurden nicht geradewegs hineingeführt in das gelobte Land, sondern das allererste, was passierte, als sie herauskamen. Gott sagt hier, ein Paket? Weihnachten ist doch vorbei, oder? Halleluja. 2. Mose 25, Vers 8. Und sie sollen mir, achte mal auf, mir, sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Erstens, was ich schon gesagt habe, diese Sehnsucht Gottes bei uns zu sein, diese Sehnsucht Gottes zu wohnen mit uns, diese tiefe, bleibende Gemeinschaft zu haben mit uns. Und dann ist etwas anderes da drin. Wir müssen etwas tun. Damals Israel musste etwas tun. Damals heute die Kinder Gottes müssen etwas tun, damit dieses Heiligtum gebaut wird. Gott sagt nicht, ich baue ein Heiligtum, geht mal zur Seite. Sondern ihr baut ein Heiligtum. Und Gemeinde ist nicht, hey, wir mieten mal einen Saal und stellen ein paar Stühle auf und kaufen uns eine Lautsprecheranlage und ein großes Mischpult. Das muss möglichst groß sein, auch wenn wir es gar nicht brauchen, aber dreimal so groß ist unbedingt notwendig, weil das sieht gut aus, wenn wir so ein Tischpult haben, so ein Mischpult mit 135 Kanäle, wir brauchen nur drei, aber sieht einfach cool aus, nicht wahr? So viele Knöpfe, dass der Soundmann total verwirrt ist. Oftmals ist Gemeinde nur ein Spiel. Ich war in einer Gemeinde. Dank sei Gott, dass das alles zusammengebrochen ist. Aber in dem Büro lag noch der Plan von ihrem geplanten Tempel. Im Büro lag der Plan von diesem Tempel. Und ich wohnte am Rand der Stadt und musste jedes Mal zum Meeting quer durch die Stadt gefahren werden, zum alten Gemeindehaus auf der anderen Seite der Stadt. Und wir fuhren mitten durchs Zentrum. Und in der ganzen Stadt, in den teuersten Gegenden, mitten im Zentrum, stand ich so ein Palast aus Stahl und Glas, wie sie dort konzipiert hatten und für teures Geld der Architekt schon eine Zeichnung angefertigt hat. Und als ich das Bild sah, kam mir nur dieser eine Bibelvers. Und Saul baute sich ein Siegesmahl. Saul baute sich ein Siegesmahl. Wenn wir damals da gewesen wären als Reporter und hätten gesagt, ah, wir hätten mal gerne gewusst, was ist der Hintergrund, was ist die Motivation für dieses gewaltige Denkmal? Was hätte Saul gesagt? Oh, ich baue mir ein Siegesmahl. Nein, was hätte er gesagt? Für den Herrn. Alles für den Herrn. Bevor die durchdringende, schockierende, ehrfurchtgebietende Heiligkeit Gottes das Herz durchbohrt, ist ein Riesenunterschied zwischen dem, was wir sagen und dem, was wir tun, was in unserem Herzen lebt. Ein Riesenunterschied. Und wir am wenigsten ahnen, dass da eine Diskrepanz zwischen den Worten und dem Herzen sind wir selber. Und Evangelium bedeutet nicht, wir glauben jetzt irgendwie, sondern Evangelium bedeutet, wir kommen in Berührung mit der Heiligkeit Gottes. Und dieses Täuschen und sich was vormachen und anderen was vormachen, kommt zu Ende und wir werden wahrhaftig. Und deswegen werden wir beziehungsfähig, weil wir wahrhaftig werden. Weil wir nicht mehr was vorspielen, weil wir nicht mehr versuchen, irgendwas darzustellen, was wir vielleicht gerne sein möchten, was wir irgendwo anders gesehen haben und was wir beeindruckend finden, sondern wir werden wir. Und wir haben nicht die Hoffnung, wenn wir so vollmächtig wirken wie diese Person, dann werden wir vielleicht angenommen, dann werden wir vielleicht irgendwie mit Liebe bedacht, sondern dann leben wir wirklich aus Gott. Der größte Mangel, den wir haben als Volk Gottes, ist ein Mangel an Wahrhaftigkeit, ein Mangel an Echtheit. Und so schnell können wir Formen nehmen, Formen des Gottesdienstes, Formen des Lobpreises, Formen, Floskeln, Phrasen, hinter denen wir das Eigentliche verstecken. Und wenn Gott kommt, kommt Ehrlichkeit, kommt Wahrhaftigkeit. Und nur so werden wir überhaupt beziehungsfähig. Sie sollen mir ein Heiligtum bauen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Was wäre passiert, wenn sie gesagt hätte, nee, machen wir nicht, bauen wir nicht. Dann wäre er nicht gekommen. Aber sie sollten nicht nur irgendetwas bauen. Der zweite Satz, denke ich, der ist so wichtig. Gott sagt hier zu Mose, nach allem, was ich dir zeige, nämlich dem Urbild der Wohnungen und dem Urbild all ihrer Geräte, danach sollt ihr es machen. Also Gott hat schon ein Modell und er sagt, komm Mose, ich zeig's dir und jetzt musst du es bauen, so wie ich es dir gezeigt habe. Also wir müssen bauen, wir müssen arbeiten, wir müssen uns abmühen, wir müssen Schritte gehen, aber nicht in unserer eigenen Weisheit, nicht in unserem eigenen Gutdünken, nicht in unserem eigenen Geschmack, sondern in dem Geschmack Gottes. Und dann heißt es in Vers 22, und dort werde ich mich dir zu erkennen geben. Der Ort der Gegenwart Gottes ist der Ort, wo man Gott wirklich kennenlernen kann. Und all die verschiedenen Fehlentwicklungen und die verschiedenen Spiele, die gespielt werden in Gemeinden, hängen alle damit zusammen, dass wir Gott gar nicht wirklich kennen. Dass wir nicht wissen, wie ist er eigentlich? Wie Israel damals. Sie waren interessiert an den Segnungen. Aber sie waren nicht daran interessiert, Gott selber kennenzulernen. Das heißt, weil sie die Wege Gottes, und das heißt das Herz Gottes, die Art und Weise, wie Gott ist, warum tut er, was er tut? Warum handelt er an Menschen so, wie er handelt? Daran hatten sie kein Interesse, das kennenzulernen. Sie wollten nur, dass es ihnen gut geht. Und solange Gott ihre Wünsche erfüllt hat, waren sie so charismatisch, waren die so begeistert, waren die so im Lobpreis und haben gefeiert und gejubelt und waren total begeistert. Aber wenn ein Tag etwas passierte, was nicht ihren Wünschen entsprach, kam ihr Herz hervor. Auflehnung, Überheblichkeit, Gott die gemeinsten Dinge zu unterstellen. Die Leute, die gejubelt haben, haben einen Tag später gesagt, Gott hat uns nur in die Wüste hier gebracht, damit wir hier alle sterben. Da war keine Kenntnis des Herzens Gottes, kein Kenntnis seiner Güte, seiner guten Absichten. Sobald er ihnen nicht gegeben hat, was sie in ihrer Gier haben wollten, war er der Böse. Das klingt nach charismatischer Gemeinde. Entschuldigt, dass ich das so sage. Manche sagen, ja, du hackst immer auf der Charismatischen rum. Ja, weil ich da auch mal drin war und weil ich das alles gesehen habe, das ganze Elend. Und dann sagt Gott, ich durfte einen Schritt weitergehen. Ja, wie, bist du jetzt nicht mehr in dem Charismatischen? Nein, ich bin unterwegs in neutestamentlich-apostolische Gemeinde. Das ist, worum es geht. Das Charismatische ist vorbei, ihr Lieben. Es ist vorbei. Es war gut, Gott hat das gebraucht. Aber es hatte wesentliche Schwächen gehabt. Und es wird etwas Neues kommen. Es wird etwas Neues kommen. Und das wird anders sein. Und das wird tiefer sein. Und das wird klarer sein. Und das wird echter sein. Das wird natürlicher sein. Und mächtiger sein. Herrlicher sein. Kräftiger. Und wenn wir ein bisschen weiter blättern, dann sehen wir eine interessante Betonung. Ich habe es eben schon vorgelesen. Nach allem, was ich dir zeige, danach sollt ihr dieses Heiligtum machen. Jetzt schau mal am Ende des Kapitels, Vers 40. Und sieh zu, dass du alles nach ihrem Urbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Kapitel 39. Vers 32 am Ende. Die Söhne Israel machten es ganz so, wie der Herr dem Mose geboten hatte. So machten sie es. Und im selben Kapitel, Vers 42, genau wie der Herr dem Mose geboten hatte, so hatten die Söhne Israel die ganze Arbeit gemacht. Merkst du was? Kapitel 40, Vers 60, 16. Und Mose handelte ganz, wie ihm der Herr geboten hatte. So handelte er. Immer wieder diese Betonung. So wie es ihm geboten wurde, so wie es ihm gezeigt wurde. Und wie detailliert hat Gott gezeigt die Materialien, die Farben, die Formen dieses Heiligtums, bis ins kleinste Detail war alles von Gott gezeigt. Niemand wäre auf die Idee gekommen, nein, also diese Farbe, das ist jetzt nicht die Mode, das gefällt uns nicht. Wir machen schon was Ähnliches, aber wir haben mal so eine Umfrage gemacht und eigentlich im Moment stehen wir alle auf Pink und jetzt werden wir das ein bisschen anders machen. Niemand wurde gefragt, wie hättest du gerne das Heiligtum? Welche Farben würdest du bevorzugen? Was denkst du? Oder was ist unser Geschmack? Es ist sein Haus und er darf das tapezieren, wie er möchte. Er darf die Möbel so hinstellen, wie er das möchte. Es ist sein Haus. Und wir sind in sein Haus eingeladen. Und wenn es diesen Anspruch Gottes für seine Gegenwart, für den Wohnort seiner Gegenwart, für sein Haus damals gegeben hat, und wenn die neutestamentliche Gemeinde das Haus Gottes ist, können wir uns vorstellen, dass heute Gott großzügiger ist, dass er heute sagt, ach, macht doch irgendwas, Hauptsache ihr macht irgendwas und dann ist schon gut und damit bin ich zufrieden. Es ist Gottes Haus, es ist Gottes Gemeinde und er hat einen Plan. Und Gott sucht nicht Ratgeber. Gott sucht nicht Menschen mit kreativen Ideen, sondern Gott sucht Menschen, die sagen, ich möchte nur eins, ich möchte dazu beitragen, dass du Gott sein darfst. Ich möchte Bahn machen, dass du kommen kannst, dass du wohnen kannst. Und wenn er der überwiegende Teil von Menschen in einer Gemeinde diesen Schrei in ihrem Herzen trägt. Und ich sage Schrei im Herzen tragen, dann meine ich nicht die Lobpreiszeit, sondern dann meine ich 7 Tage die Woche. Sie leben das, das wohnt in ihnen. Das hörst du über, wie sie reden und wie sie beten und wie sie leben. Das ist einfach eine Realität. Du kommst damit in Kontakt, wenn du mit diesen Menschen in Kontakt kommst. Und wenn der überwiegende Teil der Gemeinde diesen Schrei hat, weil Gottes Geist schon ein Werk in ihn tun konnte, komm du und wohne unter uns zu deinen Bedingungen. Und bitte, hau uns auf die Finger, wenn wir versuchen, die Bedingungen wieder zu diktieren. Lass das nicht zu. Wenn das lebt in der überwiegenden Zahl der Menschen, die zur Gemeinde gehören, egal wie viel das sind, dann ist das spürbar in der Atmosphäre. Dann ist etwas über der Gemeinde, was heute Mangelware ist, der Geist der Furcht des Herrn. Wo Ehrfurcht vor Gott ist, wo eine heilige Scheu ist, wir dürfen ihn nicht dazwischen fahren. Wir dürfen ihn nicht behindern, wir dürfen ihn nicht blockieren, wir dürfen ihn nicht aufhalten, wir dürfen ihm nicht im Wege stehen. Herr, schenk uns die Gnade, dass wir nicht ein Hindernis sind. Wir wissen um die Gefahr, wie schnell wir uns überheben können, wie schnell wir die heiligsten Dinge missbrauchen können, um wieder uns etwas bauen. Saul baute sich ein Siegesmal. Und wo das passiert und wo das zugelassen wird, da zieht sich Gott zurück. Da haben wir alles, aber nicht die Gegenwart Gottes. Und was kann eine Gemeinde tun ohne die Gegenwart Gottes? Die kann eine Menge Schaum schlagen, eine Menge aufwirbeln. Aber die Wirkungen sind nicht da. Die Wirkungen auf den Charakter, die Wirkungen auf den Lebensstil, die Wirkungen auf die Art, wie am Montag gearbeitet wird, die sind nicht da. Sondern ist Gemeinde nur eine Serie von fantastischen Veranstaltungen. Eines der dramatischen Beispiele von charismatischer Unechtheit haben wir erlebt. Einmal, wir sind in einem anderen Land gewesen, meine Frau und ich. Und wir waren ein bisschen zeitig da und wir sahen die Leute, wie sie reintröpfelten. So besiegt, so frustriert, so entmutigt, so leer, so traurig. Ich dachte, oh, was ist das für eine Truppe? Was ist das für eine Versammlung? Was ist für eine Not hier in dieser Gemeinde? Und dann kam der christliche Animateur und fing den Gottesdienst an mit einer Begeisterung, die in mir so einen Abscheu erregt hat. Seid ihr glücklich? Und diese halbtoten, halbkranken, halbdepressiven Leute wussten auf einmal, hallo, es ist Gottesdienst, ich habe jetzt charismatisch siegreich zu spielen. Und diese toten Leute wurden lebendig. Ja, brüllten die. Ich sage, wie könnt ihr so lügen? Wie könnt ihr so lügen? Ich habe euch eben noch 5 Minuten vor Beginn des Programms gesehen. Und dann haben sie sich einen auf glücklich gemacht. Und der Animateur hat sie kräftig mobilisiert. Ich sage zu meiner Frau beim ersten Lied, lass uns gehen. Lass uns gehen. Und meine Frau kann mich dann immer sehr gut erden. Sie sagt, vergiss nicht, du bist der Gastsprecher. Wenn man besiegt ist und in der Niederlage ist und frustriert ist und leer ist, es ist extrem anstrengend, für 1,5 Stunden sich siegreich zu benehmen. Es ist extrem anstrengend und extrem frustrierend, weil man ja weiß, dass man das gar nicht ist, was man jetzt hier tut. Und Gott will uns nicht zu einem Spektakel dressieren, sondern Gott will, dass wir echt werden. Dass wir ehrlich sind. Dass wir unsere Nöte mitteilen können, dass wir füreinander beten können, dass wir uns tragen können, unterstützen können. Ich kenne Gemeinden, die sind so siegreich, da darfst du gar nicht sagen, dass du krank bist. Die sind so positiv, so siegreich, da darfst du gar nicht sagen, dass du krank bist. Das ist doch nicht normal. Wie wollen die denn leben? Einer trage des anderen Last. Wie wollen die das denn leben, wenn niemand wissen darf, dass da einer eine Last hat? Wie wollen die das denn leben? Es geht nicht um Dressur, es geht nicht um eine Form, sondern es geht um Echtheit. Und der Einzige, der wirklich echt ist, ist der, der von sich sagt, mit allem Fug und Recht, ich bin die Wahrheit. Und wenn wir ihn treffen, werden wir verändert und wir werden auch echt. Wir brauchen ihn dazu. Wir brauchen ihn. Und so vieles, was ich sehe, ist einfach nur kopiert, ist einfach nur nachgemacht, ist einfach nur, wir gucken mal, wie es die anderen gemacht haben und dann machen wir das halt auch so. Wir kopieren eine Form. Aber da ist so wenig Leben da, so wenig Echtheit. Und die Begeisterung hält nur ein paar Jahre und dann kollabieren wir. Und das ist gut so. Bloß hoffentlich dann schaffen wir es, zu dem zu kommen, der die Wahrheit ist und nicht sagen, ach, das habe ich abgehakt, das habe ich fertig, das habe ich auch mal gehabt. Gott hat einen Plan und er sucht Menschen, die sich ihm hingeben und die sagen, ich will deinen Plan herausfinden und ich will Teil sein in deinem Plan. Es geht nicht um mich, es geht nicht um meine Ansprüche, es geht nicht um meine Ideen, sondern es geht darum, dass ich in deinen Plan hineinpasse. Aber wenn ich nicht glaube, dass Gott mich mehr lieb hat als ich mich selber, habe ich auch keine Sehnsucht nach dem Plan Gottes. Und ich möchte Gott von meinem Plan überzeugen. Weil mein Plan ist so viel besser. Und das Raffinierte oder das Geschickte am Plan Gottes ist, dass das wesentlich unattraktiver aussieht als dein eigener Plan. Und du viele Gründe hättest, wenn du nicht sehr vorsichtig bist und alles prüfst an Bord, viele Gründe hättest, deinen Plänen zu folgen. Und zu sagen, Gott, bitte hier unterschreiben, hier segnen. Hier Stempel drauf. Aber langfristig, das was hält, das was trägt, sind die Pläne Gottes. Das trägt. So Gott sucht keine Ratgeber. Er sucht nicht Menschen, die ihn überraschen mit Ideen, die er noch nie gehabt hätte, auf die er nie gekommen wäre ohne unseren Beistand. Sondern Gott sucht willige Herzen, die sagen, Herr, nicht mein Wille. Nicht meine Ehre, nicht mein Vorteil, sondern deine Ehre. Schenke mir ein solches Herz. Und Gemeinde beginnt erst da, wirkliche Gemeinde beginnt erst da, wo Menschen anfangen, das zu beten und davon überzeugt sind, dass es notwendig ist, das zu beten. Herr, nicht mein Wille, nicht meine Ehre, nicht mein Vorteil. Gib mir ein Herz für dich. Gib mir ein Herz, das will, was du willst. Da beginnt Gemeinde, wo Menschen sich darunter treffen. Man kann sich treffen in allen möglichen Dingen, aber das wird nicht Gemeinde werden. Aber wenn wir uns treffen, ich will, dass er zum Zuge kommt, dass er seine Herrschaft aufrichten kann, dass sein Wille geschieht, dass er erfreut wird. Da beginnt Gemeinde. Und so viele Probleme und so viel Durcheinander kommt einfach deswegen, weil wir unsere Vorstellung von Gemeinde Gott vorlegen und erwarten und ihn bedrängen, das zu segnen, was wir uns vorstellen. Und so viele künstliche Probleme, unnötige Probleme sind da. Wie viele Anfragen, wie viele E-Mails und Anrufe kriege ich und Leute erzählen mir ihre ganze Geschichte und die ganzen Gemeinde, das ganze Gemeindechaos. Und dahinter ist immer Menschenideen, Menschenweisheit. Ein Mann ruft mich an und sagt, was soll ich machen? Ich bin so frustriert bei uns in der Gemeindeleitung. Da geht's drunter und drüber und wir verschwenden Zeit auf sinnlose Dinge. Und je mehr erzählte und ich fragte danach, schlussendlich kam raus, das, was er in der Gemeindeleitung verstand, waren Menschen, die gewählt worden waren von Ungläubigen. Und die Hälfte der Gemeindeleitung bestand aus nicht wiedergeborenen Leuten. So, man nannte es Gemeinde, man nannte es Gemeindeleitung. Aber es hat weder etwas mit Gemeinde noch mit Gemeindeleitung zu tun. Und ich sagte, wie kannst du Gemeinde bauen, zusammen mit Menschen, die den Herrn überhaupt nicht kennen? Ich sagte, diesen Frust, den du jetzt hast, wirst du, wenn du nichts veränderst, dein Leben lang behalten. Diesen Frust kann man nicht lösen. Es gibt nur eine Lösung. Komm in die Ordnung Gottes. Komm in die Ordnung Gottes. Ja, was bedeutet die Ordnung Gottes? Gemeinde besteht aus wiedergeborenen Menschen und nicht aus solchen, die einen Taufschein vorweisen können und sich ansonsten um Gott und seine Pläne überhaupt nicht kümmern und die Gemeinde benutzen wie im Kegelclub, um sich irgendwie darzustellen, um sich zu präsentieren, um ihre Macht auszuspielen, um Einfluss zu haben und zu genießen, dass sie irgendwie Dr. Allwissen sind oder irgendwie so etwas. Ein Hauskreisleiter spricht mich an und sagt, oh, was soll ich machen jetzt? Wir haben ja diese ganzen Leute, die kommen aus den Kirchen, die sind in unserer Gemeinde, im Hauskreis. Die sind nicht in der Gemeinde, aber die kommen in den Hauskreis. Und was sollen wir denn jetzt mit denen machen? Ich sage, lehr sie das Evangelium. Bekehrung, Taufe, Geistestaufe, Gemeindemitgliedschaft, unter Ältesten zu kommen und ab geht die Post. Ja, aber die sind in der Kirche. Ja, ist das ein Grund, ihnen nicht das Evangelium zu bringen? Wir versuchen, Menschen zu unterhalten, die simpelsten, einfachsten Gehorsamschritte nicht gehen. Und wir denken, wir sind dafür da, sie bei Laune zu halten. Wir sind unter dem Auftrag des Meisters. Und er hat gesagt, predigt das, lehrt sie, all das zu halten und tauft sie. Das ist seine Idee. Ja, aber wenn wir da so auf Taufe das betonen, dann gibt das Schwierigkeiten. Und? Ist das ein Grund, es nicht zu tun? Ist das ein Grund, warum wir das beiseite lassen? So viele Kompromisse werden gemacht in den allereinfachsten Dingen. Ich komme gerade von einer Gemeinde, wunderbare Harmonie in der Allianz, wunderbar, bis dieser junge Heißsporn kommt und er wagt es, jemanden, der es begehrt, aus der Landeskirche zu taufen und auf einmal steht die ganze Stadt Kopf. Und seine eigene Gemeinde, die sich nennen nach Taufe, so weißt du, was das für eine Denomination ist, fallen ihm in den Rücken. Wie konntest du das tun? Wie kannst du hier diese Allianzeinheit in der Stadt jetzt in Frage stellen, indem du da jemanden von der Kirche taufst? Ja, aber ihr habt doch immer gesagt, ihr habt hier wunderbare Taufgespräche mit den Leuten aus der Allianz. Da habe ich doch gedacht, das steht jetzt zum Wort und sagt, das ist, was die Bibel sagt und das ist, was Taufe ist und alles, was nicht in der Bibel Taufe genannt wird, ist auch keine Taufe. Fertig. Und ein Riesenaufstand kam, nur weil einer getauft wurde, der angeblich schon getauft ist, aber alles, was passiert ist, als Kind wurde er besprenkelt. Aber wenn du Kinderbesprenkelung nicht mehr Taufe nennst, gibt es einen Krieg. Und das zeigt mir, wie wichtig Taufe ist. Geh mal in muslimische Länder, wenn Leute sich bekehren, ist das schlimm. Aber wenn sie sich taufen lassen, dann bricht die Hölle los. Weil Taufe ist ein Einschnitt, Taufe ist eine Markierung, Taufe ist etwas vor der unsichtbaren Welt. Und wenn du siehst in der Apostelgeschichte, wie das alles begonnen hat, was hat Petrus zu diesen Leuten, die getroffen waren vom Wort, was hat er ihnen gesagt? Tut Buße, bekehrt euch, kehrt um und lasst euch taufen auf den Namen Jesu. Lasst euch taufen. Wir lesen das und sagen, ja, klar, hat er doch gut gepredigt. Aber das Wunder ist, 3000 Leute brechen mit ihrer Kultur, brechen mit ihrem frommen Hintergrund, brechen mit einer religiösen Leiterschaft, die vorgibt, ihnen die Wege Gottes beizubringen, aber die Gott überhaupt nicht kennen. 3000 Leute brechen mit einer falschen Leiterschaft. Denn wer sich da hat taufen lassen auf den Namen Jesu, hat öffentlich bekundet, was meine Leiter vor ein paar Wochen zu Ostern getan haben, war ein gigantischer Justizirrtum. So, wer sich da hat taufen lassen, hat gewusst, ich stelle mich außerhalb der Kultur, außerhalb der Gesellschaft, außerhalb des gesamten religiösen Establishments. Es ist eine Bankrotterklärung gegenüber der geistlichen Leiterschaft. Das war Taufe. Und sie waren so tief getroffen vom Schwert des Wortes Gottes, dass sie gesagt haben, es ist uns alles egal, egal was du von uns jetzt verlangst, wir werden alles tun. So begann Gemeinde mit zerbrochenen Leuten, mit Leuten, die alles hinter sich gelassen haben, die gesagt haben, was immer von mir verlangt wird, ich will jetzt Gott gefallen, ich will für ihn leben, nicht mehr für mich. Und die meisten Probleme, die wir haben in der Gemeinde, kommen einfach deswegen, weil wir Leute in der Gemeinde haben, die nie kapituliert haben, die nie zerbrochen sind, die nie ans Ende gekommen sind, die sagen, Herr, ich will dir nachfolgen, aber ich zuerst möchte in den Vorstand, ich zuerst will ins Lobpreisteam, ich zuerst will die Kanzel, ich zuerst, ich zuerst, ich zuerst. Und Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich. Und was ist das Kreuz? Das Ende von meinen Ansprüchen. Das Ende von meinen selbstsüchtigen Bestrebungen. Das Ende von meinen Täuschungen, mit denen ich andere und mich selber täusche. Das ist das Kreuz. Das ist das Ende. Die Herrschaft Christi kann nur kommen, wenn das Ich gekreuzigt wird. Und wenn wir das Zentrum nicht mehr haben, haben wir ein Imitat von Gemeinde, aber nicht echte Gemeinde. Und dann haben wir Konkurrenz, dann haben wir Ansprüche, dann haben wir Neid und Eifersucht und warum jetzt der und warum die und warum nicht ich? Wer lebt als Gekreuzigter, hat keine Ansprüche mehr. Sagt, Herr, ich danke dir, dass ich hier den Besen haben darf in der Gemeinde. Ich danke dir, dass ich hier mitmachen darf. Dass ich mich hier, warte mal, Blumen, naja, brauchen nicht zu viel Pflege, schätze ich mal. Dass ich hier über den Teppich gesetzt bin. Ich danke dir dafür, für diese Gnade. Aber wenn wir nicht zerbrochen sind, dann denken wir in Bezug auf Karriere. Eine Leiter hochklettern. Ansehen gewinnen, Einfluss gewinnen, all diese Dinge. Und dann haben wir bald alles in der Gemeinde, außer den Heiligen Geist. Außer die heilige Gegenwart Gottes, vor der wir alle auf dem Boden sind. Das Kreuz ist die Grundlage, auf der Gemeinde gebaut. Und das Kreuz muss gepredigt werden. Das Kreuz muss gelebt werden. Das Kreuz muss das Zentrum sein. Das Kreuz ist das Gericht Gottes über die Bosheit des menschlichen Herzens. Das ist das Kreuz. Es ist nicht ein Stück Holz vor 2000 Jahren, sondern es ist eine machtvolle Realität heute. Und Menschen sollten durch die Verkündigung in Berührung kommen, sodass sie es wirklich spüren. In Berührung kommen mit dem Kreuz. Wenn Menschen durch die Verkündigung nicht in Berührung, in Kontakt mit dem Kreuz kommen, dann passiert irgendetwas, aber nicht eine wirkliche Neuprägung. Sondern unter christlichem Vorzeichen wird der alte Mensch aufgepeppt und fit gemacht für das Gemeindespiel. Paulus sagt, Verkündigung in einer menschlichen Weisheit, die immer aus der Seele kommt und nie aus dem Heiligen Geist und aus unserem Geist. Verkündigung in der Menschenweisheit verdeckt sogar das Kreuz. Das heißt, die Leute werden geschont, oder nicht die Leute, sondern ihr Ego, ihr Fleisch wird geschont. Sie kommen gar nicht in Berührung mit dem Fleisch. Es zuckt nirgendwo in der Verkündigung. Und sie müssen nicht sagen, ja, an der Stelle Gott, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und Paulus sagt, Verkündigung in Menschenweisheit bringt eine Form von Glauben hervor. Aber das ist nicht der echte Glaube. Der echte Glaube kommt aus der Kraft Gottes. Und die Kraft Gottes ist das Kreuz, wo Menschen in Berührung kommen mit dem Kreuz. Wo sie sagen, Herr, vergib mir. Wo sie überführt werden. Wo eine neue Ergriffenheit, eine neue Ehrfurcht, eine neue Sehnsucht, eine neue Abscheu gegenüber Sünde kommt. Das sind die Resultate von echter Verkündigung. Und wenn das Kreuz nicht verkündigt wird und die Leute einfach nur aufgepeppt werden, du bist der Tollste, du bist der Beste, ist ja super, ist alles schön. Wir werden bald alles haben, aber nicht die Gegenwart Gottes. Und keine Demut. Keine wirkliche Demut. Und wo das Wesen Christi nicht gesucht wird, seine Demut, seine Heiligkeit, seine Reinheit, sein Herz für den Vater, ist nicht Gemeinde. Egal, was da draußen an der Tür dran steht. Verstehst du das? Gemeinde sind Menschen, die zusammen das Ziel haben, Gott zu verherrlichen, indem sie Christus immer ähnlicher werden. Das ist ein guter Satz, ne? Finde ich auch gut. Gemeinde ist eine Gruppe von Menschen, die gemeinsam sich danach ausstrecken und gemeinsam lernen, Christus immer ähnlicher zu werden. Und so wird Gott verherrlicht. Das ist die erste und wichtigste Frucht, nicht Wachstum. Die Mormonen wachsen auch, aber sicherlich nicht durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wachstum bedeutet überhaupt nichts. Und wie naiv und wie blind sind die Christen in unserem Land. Und sie beurteilen Dienste danach, schau mal, wer hat so eine große Gemeinde wie XY? Das muss doch der Herr sein. Zahlen bedeuten nichts. Und wenn du die Kirchengeschichte studiert hast, dann wirst du wissen, es war immer eine Minderheit, die auf dem Weg der Wahrheit war. Immer eine Minderheit. Und die Mehrheit war auf dem breiten Weg, durch die ganze Kirchengeschichte. Denkst du, dass es heute in unserem Land anders ist? Das wäre statistisch gesehen ein großes Wunder. Dienste prüft man nicht daran, wie berühmt, wie groß, wie einflussreich, wie bekannt, wie geehrt. Wie viel Auszeichnungen, wie viel Nachfolger, sondern Dienste werden immer noch geprüft, wie zu alten Zeiten. Entspricht das dem Wort? Entspricht das dem Wesen Christi? Das sind die Fragen. Dem Wesen Christi und dem Wort Christi muss der Dienst entsprechen. Und die Gemeinde muss etwas von Christus widerspiegeln. Und wenn man 5 Jahre später wiederkommt, da muss mehr von Christus zu sehen sein. Sonst sind sie faul. Sonst tun sie nicht zu Hause, was sie tun sollen. In 5 Jahren, in 10 Jahren, da muss etwas zu sehen sein. Da muss etwas zu sehen sein. Und wir können nicht immer noch in den gleichen Dingen drinstecken. Natürlich, wir lernen und wir wachsen und wir sind immer in der Schule Gottes. Aber wir haben Dinge hinter uns gelassen und da sind Probleme gelöst worden in unserer Persönlichkeit, in unserem Charakter, in unserem Verhalten. Da sind Dinge verändert und 5 Jahre später wieder, es geht weiter. Und der Fokus muss sein, Gott zu verherrlichen, indem wir in das Bild Christi umgestaltet werden. Wo das nicht der Fokus ist, sondern Fokus ist Zeichen und Wunder. Fokus ist Wachstum. Fokus ist größeres Gebäude. Werden wir bald alles haben, aber nicht den Heiligen Geist. Ich sage nicht, dass ein größeres Gebäude verkehrt ist. Wenn wir aus allen Nähten platzen und Gott sagt, baut ein größeres Gebäude, ist das größte Gebäude dran. Bitte versteht mich nicht verkehrt. Aber ein Gebäude ist niemals ein Kriterium, ob der Segen Gottes da drauf ist. Niemals. Sondern entspricht es dem Wort und dem Wesen Christi. Und Gemeinde wird gebaut nach dieser Grundlage. Ich empfinde das Allerdringendste, was auf dem Herzen des Heiligen Geistes ist. In dieser Zeit, die nicht die Zeit der großen Ernte ist, der großen evangelistischen Durchbrüche, der vollen Stadien und der gewaltigen Dinge, die in unserem Land passieren. Das Wichtigste, was auf dem Herzen des Heiligen Geistes ist für die Gemeinde, ist sich zu gründen und zu festigen in der Wahrheit. Das ist das Allerwichtigste. Weil wenn du geistliche Augen hast, dann siehst du von Ferne schon eine gewaltige Tsunamiwelle heranbrausen. Eine Tsunamiwelle, die kommt gegen die Welt, aber auch zuallererst gegen die Gemeinde. Und es ist eine Welle von Schmutz, von Bosheit, von Gesetzlosigkeit und von religiöser Verführung ohne Ende. Und diese Welle kommt mit einer unwahrscheinlichen Macht. Ich bin in Südindien gewesen und da haben sie mir erzählt, als da der Tsunami kam, er hat das Land getroffen mit der Geschwindigkeit eines Jumbojets, 800 Stundenkilometer. Und du siehst dort große Schiffe, nicht nur ein kleines Kanu oder sowas, große Schiffe, kilometerweit im Inland auf irgendwelchen Feldern liegen, die von dieser Welle erwischt wurden und kilometerweit ins Landesinnere hineingeschleudert wurden. Und in Kürze, was immer das bedeutet, vielleicht 5 Jahre, vielleicht 10 Jahre, vielleicht viel weniger, es wird eine Welle der Bosheit, der Gesetzlosigkeit, der Verführung, der religiösen Täuschung Europa treffen. Und der Heilige Geist sagt, jetzt müssen wir uns gründen in der Wahrheit. Und die nicht in Christus gegründet sind, sondern in der Zugehörigkeit zu einer Gemeinde, in der Beziehung zu einem Leiter, in ihrem Dienst. Aber nicht in der Wahrheit. Die werden von dieser Welle irgendwohin verfrachtet werden. Die geistliche Landschaft wird sich radikal verändern. Radikal. Und du wirst staunen, was noch übrig bleibt. Und manches von dem, was wir heute verachten und denken, hey, das sind doch die anderen, das sind doch die, die gegen den Heiligen Geist sind, werden auf einmal neben uns stehen, wenn wir überhaupt noch stehen. Und viele von denen, die heute so geehrt sind und gesehen sind, sind schon infiziert von dem Geist der religiösen Verführung. Egal wie schön das noch aussehen wird, aber diese Welle wird es offenbar machen. Und wenn wir eine Gemeinde nach dem Herzen Gottes bauen wollen, vielleicht kannst du mit dieser Passage gar nichts anfangen. Schreib es einfach nur auf und sag, Gott, öffne mir die Augen und du wirst bald verstehen, was passiert. Wenn wir Gemeinde bauen wollen nach dem Herzen Gottes, wir müssen begreifen, die Gemeinde ist der Grundpfeiler und die Säule der Wahrheit. Die Wahrheit Gottes ruht auf der Gemeinde. Und die Gemeinde repräsentiert die Wahrheit Gottes. Aber Wahrheit ist heute etwas, was problematisch ist, was man nicht so betonen sollte, was Spannungen bringt, was Uneinheit bringt. Wie anders ist die Sicht heute gegenüber dem ersten Anfang? Kann sich erinnern, wie Gemeinde begonnen hat? Sie blieben in der Lehre der Apostel, heißt es da. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Was haben die Apostel gelehrt? Das, was Jesus ihnen gelehrt hatte. Nach Ostern, er war mit ihnen dann zusammen und hat sie gelehrt über das Reich Gottes. Und die Apostel haben die ersten 3000 gelehrt. Und diese Leute blieben in der Lehre. Apostelgeschichte 2 kannst du es lesen. Sie blieben in der Lehre. Weil Jesus gesagt hat, wer an meiner Rede bleibt, der ist in Wahrheit mein Jünger. Und der wird die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird ihn frei machen. Und diese Leute, die da zu Pfingsten sich bekehrt hatten, die haben ja alles hinter sich gelassen. Die Akzeptanz in ihrer sozialen Struktur, in ihrer religiösen Struktur, die haben alles hinter sich gelassen. Die hatten nichts mehr. Die haben verstanden, wir haben einen Glauben gehabt, aber wir waren so blind. Wir meinten, wir dienen Gott, aber als Gott unter uns war, wir haben ihn nicht erkannt. Und sie waren so schockiert von ihrem eigenen Zustand, dass sie gesagt haben, lehrt uns, jetzt lehrt uns. Wer ist Gott? Wie glaubt man an Gott? Wie lebt man mit Gott? Wie lebe ich jetzt Familie? Wie lebe ich jetzt Ehe? Wie arbeite ich jetzt? Wie ist jetzt mein ganzes Leben? Worum geht's in meinem Leben überhaupt? Die haben 1000 Fragen gehabt. Und dank sei Gott, die Apostel haben die Antworten gehabt. Und die Sache war am Anfang so einfach. Die Gemeinde lernte und die Apostel lehrten. Sehr überschaubar, einfach. Und wenn die Gemeinde gelehrt hat über den Heiligen Geist, dann hat da nicht einer gesagt, ja, aber Moment mal, jetzt möchte ich mal das Mikrofon haben, jetzt will ich mal sagen, wie ich die Sache sehe. Weil ich sehe die nämlich ein bisschen anders. Niemand hat interessiert, wie du die Sache siehst, sondern alle haben gesagt, wir wollen hören, was die Apostel sagen. Halt den Mund, du Quatschkopf, wir wollen eine Wahrheit hören. Ich bin in einer Gemeinde gewesen, in Deutschland, habe nur vorgelesen, was Paulus sagt. Ich will, dass ihr alle in Sprachen sprecht. Und einer aus der Leitung steht auf. Ein anderer steht auf und empört sich und macht einen Tumult und sie wollen das Mikrofon haben. Sagen, das ist ja Pfingstlehre. Man hätte den Mann gar nicht einladen dürfen, richtig Tumult, weil ich hatte so einen kleinen Timotheus dabei, der sagt, boah, ist ja richtig was los. Auf einmal, überall standen sie auf und Stimmung war da. So, der hatte seine Ideen gehabt. Und sogar wenn man vorliest, was der Apostel Paulus unter der Inspiration des Geistes den Korinthern und damit allen Christen sagt, fühlte sich gemüßigt, nach dem Mikrofon zu verlangen, um das einmal richtig zu stellen, weil das ja Pfingstlehre ist. Der unzerbrochene Mensch, der das Schwert des Herrn noch nicht an seinem Herzen erlebt hat, maßt sich an, zu urteilen über Gottes Wort und damit über Gott selbst. Aber wer etwas geschmeckt hat von der Güte Gottes, der demütigt sich unter das Wort Gottes. Und er sagt, ich will nicht widersprechen mit meiner Prägung, mit meiner Tradition, mit dem, was ich gelernt habe, sondern ich will lernen, ich will ein Lernender sein. Jesus sagt, kommt zu mir und lernt von mir. Lernt. Nicht posaunt rum. Lernt. Wir sollen lernen. Lass uns einmal 2. Timotheus aufschlagen. Und hier prophezeit Paulus. Und wenn du ein bisschen hineinschaust und das, was in unserem Land passiert, dann musst du sagen, es ist nicht länger eine Prophetie, es erfüllt sich vor unseren eigenen Augen und Ohren. Predige das Wort, Kapitel 4, Vers 2, 2. Timotheus, predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre, denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Bitte schau einmal hinein in Vers 3.
und sagte mir, wer ist sie? Wer ist mit sie gemeint? Die Mormonen? Die Zeugen Jehovas? Die Esoteriker? Wer ist mit sie gemeint, die gesunde Lehre nicht mehr ertragen? Die Gemeinde, die Gläubigen, die sagen, wir gehören Jesus, wir sind bekehrt, wir sind Kinder Gottes. Es wird eine Zeit kommen, wo der religiöse Geist der Verführung, der humanistische Geist, die Herzen so erfasst, weil sie schon die Wahrheit losgelassen haben, weil sie die Hingabe an die Wahrheit schon aufgegeben haben, weil das nicht mehr das Zentrum ihres Glaubenslebens, sondern das Zentrum ist, etwas zu erleben, Feelings, gute Atmosphäre, man will sich ja wohlfühlen in der Gemeinde, man will ja was erleben, da muss ja Power sein, da muss dies sein, da muss das sein. Zuallererst muss da Wahrheit sein. Und nur Wahrheit wird unseren Charakter verändern. Und nur Wahrheit wird uns zur Liebe führen. Die Summe, die Hauptsumme aller Unterweisung, sagt Paulus, ist Liebe. Das heißt, erst kommt die Unterweisung, dann kommt die Liebe. Ohne Unterweisung, ohne Lehre wird wirkliche Agape-Liebe nicht hervorkommen. Und darum heißt es, sie blieben in der Lehre und der Gemeinschaft. Und das heißt nicht, sie blieben in der Gemeinschaft. Und heute wird Gemeinschaft groß geschrieben. Und das spielt da keine Rolle, ob du Maria anbetest oder nicht. Lass uns einfach Gemeinschaft haben. Und bitte, Bruder, sag doch nicht immer, dass das Götzendienst ist. Der liebt auch Jesus. Das musst du ihm schon abnehmen. Das musst du ihm schon zugestehen. Da geht's auch um Jesus. Da ist Jesus auch an erster Stelle. Bei wem auch immer, ob evangelisch, katholisch oder dies oder das, wenn Jesus an erster Stelle ist, dann ist sein Wort und die Wahrheit seines Wortes an erster Stelle. Und wo die Wahrheit mit Füßen getreten wird, ist Jesus nicht an erster Stelle. Paulus sagt, sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit ihren Werken verleugnen sie ihn. Das heißt, an den Werken sieht Paulus, was sie wirklich glauben. Es zählt nicht, was sie über ihren eigenen Glauben sagen, sondern an den Werken sieht man es. Das ist, was Paulus sagt. Und wenn da eine Kirche das Wort Gottes mit Füßen tritt, dann können wir nicht daherkommen und sie in Schutz nehmen. Sondern müssen sagen, das ist das Wort des Herrn, kehrt um. Von euren Gräuel, von euren Götzen, kehrt um. Und Menschen werden durch die Wahrheit gerettet. Und Menschen bekommen Hilfe durch die Erkenntnis der Wahrheit. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die Erkenntnis der Wahrheit bringt die Hilfe Gottes. Und deswegen ist es nicht lieblos, zu einem Lutheraner zu sagen, du bist doch nicht getauft, dann aber ab, was hindert's dich? Das ist, was Jesus von dir will. Liebe ist nicht, ihn stehen zu lassen in seinem Verständnis. Liebe ist, ihm zu sagen, was Gott von ihm und von mir und von dir und von jedem anderen auch will. Das ist Liebe. Ihm vorzuenthalten, was der Wille Gottes ist, ist lieblos. Und dieser humanistische Geist hat in einem großen Ausmaß die Herzen von vielen Leitern erfüllt. Und das Wichtigste ist Friede und Einheit. Aber das ist nicht das Evangelium. Das Wichtigste ist, Christus ist der Herr. Und wenn Christus der Herr ist, dann gilt sein Wort. Und wenn sein Wort gilt, dann müssen wir sein Wort verkündigen. Sei es Katholiken, sei es Mormonen, sei es Buddhisten, sei es Moslems, sei es irgendwer. Wir müssen sein Wort verkündigen. Und wir müssen die Dinge so nennen, wie Gott sie nennt. Gemeinde steht auf der Seite Gottes gegen den Geist der Welt. Und was dieser Tsunami tun wird, wird ein Riesenanteil von Menschen, die sich gläubig nennen, umpolen. Und sie stehen mit dem Geist der Welt gegen die Wahrheit. Das wird passieren. Und die Weichen dafür sind schon gestellt. Vielleicht siehst du es noch nicht. Warte ein paar Jahre, du wirst es sehen. Aber der Heilige Geist sagt, in diesem Durcheinander wird er Gemeinden haben, die zu dem stehen, wozu alle Männer und Frauen Gottes durch die Kirchengeschichte immer gestanden haben. Und sie werden die Herrlichkeit Gottes haben. Und sie werden Bestätigung und Beglaubigung vom Himmel haben, die niemand anders sonst bekommt. Gott wird seine Herrlichkeit zeigen und Gott wird beweisen, was die Wahrheit ist. Und es kommt eine Bestätigung, eine Demonstration, eine Machterweisung Gottes. Aber erst kommt die Vorbereitung. Und wir müssen der Menschenfurcht und der Menschengefälligkeit und der falschen Liebe und der falschen Demut und all diesen Imitaten absterben und gegründet sein in der Wahrheit. Das ist, was jetzt dran ist. Das klingt nicht sehr abenteuerlich. Das klingt nicht sehr interessant, das ist ein stilles Sterben, Tag für Tag. Aber es ist notwendig, es ist notwendig. Wenn unser Ziel ist, wir wollen nicht, dass man von uns sagt, dass wir eine Sekte seien. Und wir tun alles, um diesen Vorwurf zu verhindern. Dann haben wir schon eine Entscheidung getroffen zum Kompromiss. Wenn du die Briefe von Paulus liest, ist dir schon mal aufgefallen, dass er nicht ein einziges Mal sagt, lass uns doch für den Kaiser beten, dass der nicht immer so schlecht über uns denkt. Dass der nicht immer sagt, wir sind eine böse Sekte. Lass uns doch beten, dass er eine gute Meinung von uns bekommt und dass wir eine gute Presse haben und dass wir nicht immer so verunglimpft werden. Warum schreibt Paulus das nie in seinen Briefen? Weil er nicht erwartet, dass die Welt dem Evangelium applaudiert. Weil er nicht erwartet, dass die Mächtigen dieser Welt den Weg des Kreuzes verstehen und bejahen. Er erwartet das nicht und er sagt, lass es uns verheißen, wenn sie Christus gehasst haben, werden sie uns hassen. So, jetzt hassen sie uns, also alles ist biblisch. Okay, gehen wir weiter. Alles ist normal, alles ist im grünen Bereich. Und wie viele Pastoren sind gefangen von dieser Angst. Sie könnten als Sektenführer gebrandmarkt werden und in der Zeitung bloßgestellt werden. Geh durch die Kirchengeschichte. Waldenser und wie sie alle hießen, alle waren Sekte. Alle. Aus der Sicht der abgefallenen Gläubigen. Und das wird in den Tagen, die jetzt kommen, nicht anders sein. Es wird nicht anders sein. Und wenn wir eine Wertschätzung für Wahrheit bekommen, wenn wir verstehen, was viele noch nicht verstanden haben, dass Nachfolge Jesu eine Hingabe und eine restlose, endgültige Verpflichtung an die Wahrheit ist, des Wortes Gottes. Wenn wir das verstehen, werden wir gegründet sein. Paulus erklärt, dieser Abfall, diese Verführung wird all die treffen, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Kannst du nachlesen, ich gehe jetzt nicht da rein, 2. Thessalonicher Kapitel 2. Er redet dort von den verführerischen Zeichen und Wundern und Kräften des Antichristen. Und Gläubige werden verführt werden. Und welche Gläubigen werden verführt? Die, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Wir kommen aus einem Leben in Täuschung und in Selbstsucht und Blindheit. Und auch jetzt noch, wo wir Kinder Gottes sind, sind dann noch in den unteren Etagen des Herzens Ressentiments und Abwehrhaltungen gegen die Wahrheit. Aber unser Gott ist die Wahrheit. Und er sagt, ich gebe euch, ich biete euch an, Liebe zur Wahrheit. Liebe zur Wahrheit ist nicht etwas, was wir produzieren sollen. Sondern es ist etwas, was wir uns schenken lassen sollen. Weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Deswegen geraten sie in diese Verführung. Deswegen kommen sie in diese Täuschungen. Und was der Heilige Geist tut jetzt in Europa, er warnt Gläubige. Und er sagt, die Zeit des Abfalls von der Paulus und andere Jesus prophezeit haben, die die Vorbereitung ist für den Antichristen. Die Zeit des großen Abfalls hat begonnen. Sie hat begonnen. Und wenn wir wahre Gemeinde sein wollen, Licht der Welt, müssen wir uns jetzt gründen in der Wahrheit. Gründen in der Wahrheit. Und als allererstes und am Ende meiner Botschaft werden wir dafür beten. Herr, du bist hier und du bietest mir an Liebe zur Wahrheit. Und ich nehme das. Ich habe das so wenig. Ich nehme Liebe zur Wahrheit. Gott liebt die Wahrheit. Und er gibt mir sein Herz, dass ich auch Liebe zur Wahrheit entwickeln kann. Dass das in mir Raum gewinnt. Und da geht es nicht darum, ja, aber was hat das für Konsequenzen, wenn ich diese Dinge glaube, wenn ich diese Dinge sage, sondern ist es richtig? Und wir denken nicht über Konsequenzen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sind in der Hand Gottes. Und wenn wir tun, was er uns sagt, er wird sich um alles kümmern. Wie Petrus sagt, wer kann uns schaden, wenn wir dem Guten nacheifern? Die Presse, verführte religiöse Leiter, wer kann uns schaden? Paulus sagt, durch gute Gerüchte, durch böse Gerüchte. Über den Apostel Paulus hat man Gerüchte erzählt. Warum wollen wir als Leiter verhindern und uns darüber aufregen, dass man über uns Gerüchte erzählt? Warum? Über Jesus haben sie Gerüchte erzählt. Über jeden Leiter werden sie Gerüchte erzählen. Alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Müssen. Nicht China, sondern in jedem Land. Und der einzige Grund, warum wir so wenig Verfolgung haben, weil wir so angepasst an die Welt sind. Das ist der einzige Grund. So angepasst an die Standards, die Werte, die Vorstellungen, die Lebenskonzepte dieser Welt. Und wenn wir die Werte des Himmels übernehmen, wird der Widerstand kommen. In der Verwandtschaft, im Freundeskreis, am Arbeitsplatz, unter christlichen Freunden, der Widerstand wird kommen. Alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Und wenn wir morgen noch relevant sein wollen und morgen ein Licht sein wollen, müssen wir uns anfreunden mit den Gedanken, wir gehen auf eine Verfolgung zu. Wir gehen auf eine Verfolgung zu. Und wir müssen sagen, wir wollen Leidensfähigkeit und Leidensbereitschaft trainieren, entwickeln. Wir wollen das kultivieren und das gehört wesentlich und untrennbar zum Christsein dazu. Wie viele Gemeinden kennst du, die das zu ihrem Priorität machen? Wir wollen unsere Leute leidensfähig machen. Ich kenne nicht viele. Aber das war das Ziel, wenn du die Verkündigung von Paulus studierst, das war das Ziel. Dass sie stark sind, dass sie durchhalten, dass sie Ausdauer haben, dass sie Beharrungsvermögen haben, dass sie nicht umkippen, dass sie nicht wie ein Strohhalm sind und werden hin und her bewegt von jedem Luftzug, sondern sie stehen und sind klar. Gemeinde bekommt ihre Werte, das, was richtig ist, das, was wichtig ist, das, was von Bedeutung ist, vom Himmel und nicht aus der Kultur. Und Hingabe an die Wahrheit ist nichts anderes als Gott, du bist Gott und ich bin nicht Gott. Das ist es. Du hast Recht und ich habe nicht Recht. Und wenn immer unsere Ideen sich kreuzen, deine hat den Vorrang und meine schmeiße ich auf den Müllhaufen. Du bist Gott.